Zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Klug, gebildet, feinsinnig, von ihrer Familie geliebt und gefördert, von Freunden geschätzt. Die jüdische Philosophin Edith Stein hatte eigentlich viele Startvoraussetzungen, die ihr ein glückliches und erfolgreiches Leben hätten versprechen können. Aber es ist das Kreuz, das Edith Stein begleitet. Zwei Weltkriege, eine unglückliche Liebe, Missachtung ihrer Leistungen im Beruf, Judenverfolgung und am Ende der Tod in den Vernichtungslagern von Auschwitz. Dennoch strahlen die Schriften von Edith Stein ein tiefes, fast kindliches Vertrauen aus. In der Tiefe einer Hand, die ergreift, Edith Steins Weg vom Atheismus und Verzweiflung zu einem Leben an der Hand Gottes. Das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung und als unseren Gast in dieser Sendung begrüße ich Schwester Dr. Theresia Mende. Sie ist Dominikanerin vom Kloster Wettenhausen in der Nähe von Augsburg und Referentin am Institut für Neuevangelisierung, ebenfalls in Augsburg. Herzlich willkommen, Schwester Theresia.
Grüß Gott, ja.
Schwester Theresia, Edith Stein hatte zu verschiedenen großen Ordensgemeinschaften Kontakt, zu den Benediktinern über ihre regelmäßigen Besuche im Kloster Beuron, zu den Karmelitinnen natürlich ganz besonders seit ihrem Eintritt in den Karmel von Köln, aber auch zu den Dominikanerinnen. Wie kam es da zum Kontakt zu ihrer Ordensgemeinschaft?
Edith Stein war kurz nach ihrer Konversion, stellte sich ihr die Frage, wie kann ich in den katholischen Glauben hineinwachsen. Und so hat ihr damaliger Beichtvater, General Vikar Schwind, sie nach Speyer vermittelt zu den Dominikanerinnen im Kloster St. Magdalena. Und dort hat sie dann gut acht Jahre als Lehrerin gewirkt an der Lehrerinnenbildungsanstalt und dem Mädchenlyzeum damals.
Das heißt, da hatte sie dann auch acht Jahre Kontakt, engen Kontakt zur Gemeinschaft, hat im Kloster mitgelebt. Deshalb haben sie da auch einen, als Dominikanerin auch einen engeren Bezug zu der Karmeliterin-Schwester Benedikta Akruze.
Ja.
Jetzt hören wir von Ihnen, Schwester Theresia, die Gedanken zum Thema in der Tiefe einer Hand, die ergreift, Edith Steins Weg von Atheismus und Verzweiflung zu einem Leben an der Hand Gottes.
Ja, grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb. Wir Katholiken verehren Edith Stein als eine Heilige des 20. Jahrhunderts und als eine große Frau der Kirche, die sogar 1999 von Papst Johannes Paul II. Zur Patronin Europas ernannt wurde. Sie ist, denke ich, durchaus eine moderne Heilige, die das Lebensgefühl der Menschen unserer Zeit in seiner ganzen Bandbreite repräsentiert. So springen uns im Blick auf ihr Leben sofort einige aufregende, völlig unkonventionelle Momente in den Blick. Edith Stein vertritt absolut nicht den Typus einer Frau, wie er uns von Heiligen bekannt ist. Das Dienende, Zurücktretende scheint in Ediths erster Lebenshälfte völlig zu fehlen. Als Kind war sie frühreif, eigenwillig und verschlossen. Sie deklamierte schon mit 6 Jahren zum Schrecken ihrer Mutter plötzlich in der Küche Schillers Maria Stuart. Als hochbegabte und selbstsichere kritische Studentin schart sie dann rasch einen Kreis von Freunden und Bewunderern um sich, die sie lieben, ihr aber auch zuweilen ihrer scharfe Zunge wegen ausweichen. Und sie, so Edith Stein selbst in ihrer Autobiografie, entzückend boshaft finden. Mit knapp 30 Jahren ist sie schon als junge Wissenschaftlerin bekannt. 1916 hatte sie bei Husserl mit Summa Cum Laude promoviert und wurde im gleichen Jahr als erste Frau an einer deutschen Hochschule seine Assistentin. Glanzvoll, intelligent, selbstbewusst, das ist die eine Seite Edith Steins, die Seite der modernen, intellektuellen, emanzipierten Frau des 20. Jahrhunderts. Aber da gibt es noch eine ganz andere Seite und die erscheint auf den ersten Blick nicht weniger untypisch für eine Heilige, die Seite der Depression, der Verzweiflung und der Todessehnsucht. Ich konnte nicht mehr über die Straße gehen, ohne zu wünschen, dass ein Wagen über mich hinwegführe. Und wenn ich einen Ausflug machte, hoffte ich, dass ich abstürzen und nicht mehr lebendig zurückkommen würde. So schreibt sie in ihrer Autobiografie. Oder an einer anderen Stelle in einem Brief an Roman Ingarten: Das beste Mittel, sich mit dieser erbärmlichen Welt abzufinden, wäre ja, sich von ihr zu verabschieden. Und darin ist Edith Stein ein Mensch des 20. Jahrhunderts. Sie ging einen Weg, den viele Menschen heute, vor allem junge Menschen, gehen, den Weg durch Sinnlosigkeit und Depression und durch ein qualvolles Unvermögen im Glauben Halt, Lebenskraft und Lebenssinn zu finden. Fragen wir uns deshalb also, wie sah das Ringen Edith Steins um den Glauben aus? Wie fand die stolze Atheistin und intellektuelle Kritikerin der Religion zu jenem Glauben und zu jener Kirche, über die sie später sagen wird, dass sie ihr lieb und heilig geworden sind? Und weiter, was führte die Philosophin, die erfolgreiche Lehrerin und begehrte Vortragsrednerin, in freier Entscheidung in die äußerste Konsequenz eines christlichen Lebens, nämlich in den Karmel, und am Ende in das Dunkel eines gewaltsamen Todes? Möglicherweise kann sie, die den Weg durch Atheismus und Verzweiflung zu einem Leben an der Hand Gottes gegangen ist, wie sie später sagt, uns heute ein spannendes Vorbild und eine hilfreiche Wegweisung sein. Denn die Tatsache, dass Edith Stein als intellektuelle, selbstbewusste und wissenschaftlich gebildete Frau den Weg zum Glauben nicht ohne Bruch fand, das bringt uns heute ihr näher denn je. Als Kind wurde Edith Stein von der tiefgläubigen Mutter selbstverständlich im jüdischen Glauben erzogen. Aber im 14. Lebensjahr ereignete sich das Überraschende. Edith Stein wirft nach dem Vorbild ihrer älteren Schwester Else den Glauben mit offensichtlicher Leichtigkeit ab. Ganz bewusst und aus freiem Entschluss, so schreibt sie, habe sie sich das Beten abgewöhnt. Im Sommer 1921, Edith Stein war inzwischen schon 30 Jahre alt, vollzog sich dann in Bergzabern in einer durchlesenen Nacht jener unglaubliche Umschwung, der ihr bisheriges Leben von Grund auf veränderte. Was war in jener Nacht geschehen? Was war überhaupt in Edith vor sich gegangen zwischen ihrem 14. und 30. Lebensjahr, dass es zu jener radikalen Wende kommen konnte? Edith Stein hütete dieses Geheimnis zeitlebens sehr streng. Secretum meum mihi, pflegte sie abweisend zu sagen, wenn sie auf ihre Bekehrung angesprochen wurde. Dennoch scheint es mir nicht ausgeschlossen, etwas von diesem Geheimnis zu entschlüsseln. Auf die Spur führt uns ein bemerkenswerter philosophischer Traktat mit dem Titel »Die ontische Struktur der Person und ihre erkenntnistheoretische Problematik«. Edith Stein hat diesen Artikel zwischen 1930 und 1932 verfasst. In ihm schildert sie auf philosophisch abstrakte Weise, wie der Mensch um die Gnade und die Gnade bzw. Gott um den Menschen ringt. Trotz des distanzierten Stils drängt sich beim Lesen dieses Traktates die Frage auf, kann ein Mensch derart einfühlsam innerste Vorgänge zwischen Gott und Mensch lediglich theoretisch ersinnen? In der Tat, schaut man von dem philosophischen Werk Edith Steins auf ihr Leben, dann erkennt man, dass sich das in ihm geschilderte Ringen des Menschen um Gott und Gottes um den Menschen genauso in ihrem Leben selbst vollzog. Wagen wir es deshalb jetzt einmal, dieses philosophische Skelett in Augenschein zu nehmen. Im Blick auf Edith Steins Werdegang wird es sich sehr schnell mit Fleisch und Blut überziehen und schließlich einen lebendigen, facettenreichen Menschen unserer Zeit zeigen. Edith Stein unterscheidet in ihrem philosophischen Werk zunächst zwei Reiche: das Reich der Natur und das Reich der Gnade oder des Geistes. Zum Reich der Natur gehört einerseits das tierische Leben, andererseits aber auch das menschliche Leben, soweit es materiell leiblich verfasst ist. Beide, Tier und Mensch, empfangen Reize und Eindrücke aus ihrer Umwelt. Doch während das Tier diesen ausgeliefert ist und nur instinktgetrieben reagiert, besitzt der Mensch die Möglichkeit, sich von ihnen zu distanzieren und als ein Befreiter, das heißt nicht von Instinkten getriebener, sondern von oben und innen her geleiteter, zu handeln. Das heißt, er bezieht Stellung aus seiner Personmitte und entscheidet in Freiheit seine Reaktion. Er antwortet, während das Tier nur reagiert. Demnach gehört der Mensch zwar einerseits dem Reich der Natur, andererseits jedoch wesenhaft einem anderen Reich an. Will er deshalb als Mensch zu sich selber kommen, dann muss er Anschluss an jenes andere Reich finden. Doch damit ist noch nicht alles gewonnen. Es stellt sich nun die Frage, welchem der Natur gegenüber transzendenten Reich oder Geist der Mensch seine Seele anvertraut. Hier gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Einerseits kann der Mensch sich einem Geist verschreiben, der ihm neue, übernatürliche Kräfte verleiht und ihn so instand setzt, mittels dieser im Reich der Natur zu herrschen. In früheren Zeiten tat der Mensch dies durch magische Kultzeremonien, durch Geister-, Toten- und Teufelbeschwörungen, heute durch vielfältige esoterische Praktiken, mit deren Hilfe er Schwierigkeiten bewältigen und Erfolg im Leben erzwingen will. Aber wer sich einem solchen Geist verschreibt, kann, so Edith Stein, seine Seele nicht gewinnen und nicht zu sich selbst kommen. Denn jenem Geist kommt es darauf an, sich der Seele zu bemächtigen, sie sich selbst zu entfremden und zu versklaven. Seinen Frieden, seine Freiheit und damit sich selbst findet der Mensch nur, wenn er die zweite Möglichkeit wahrnimmt, nämlich seine Seele jenem anderen Reich anzuvertrauen, dessen Herr sie nicht versklaven, sondern befreien und mit seiner Fülle beschenken will. Dieses Reich nennt Edith Stein das Reich der Gnade oder der Höhe oder des Lichtes oder, biblisch gesprochen, das Reich Gottes. Doch hier beginnt das eigentliche Problem. Wie gelingt es dem Menschen, jenes Reich überhaupt zu ergreifen? Oder einfacher gesagt, wie findet der Mensch zu Gott? Ist es nicht so, und so war es auch bei Edith Stein, dass der Mensch sehr wohl um das Reich der Gnade wissen und zuweilen sogar von der Notwendigkeit des Glaubens an Gott überzeugt sein kann, und doch bleibt seine Seele leer und reglos. Er kann sich die Gnade des Glaubens nicht erzwingen. Seine Freiheit reicht nur so weit, den Blick auf das Reich der Gnade hinzuwenden, es zu erobern und sich in ihm zu bergen. Das ist ihm nur möglich, wenn ihm etwas aus jener Sphäre entgegenkommt und ihm die Hand reicht. Trotz Sehnsucht und Kampf kommt es deshalb allein aus der Bewegung von unten heraus noch nicht zu einem Ja zu Gott. Damit Letzteres geschehen kann, muss die Gnade von sich aus aktiv werden und von sich aus zum Menschen kommen. Doch hier stellt sich die Frage, wenn das so ist, ist Glaube dann Schicksal? Dem einen gegeben, dem anderen nicht? Nein, versichert Edith Stein, die Gnade bzw. Gott kommt zu jedem Menschen. Ja, sie kommt sogar ungefragt und ungewollt, sodass keiner klagen kann, ihn habe die Gnade bzw. Gott im Leben nie berührt. Da Gott jedoch die Freiheit des Menschen achtet, vergewaltigt die Gnade die Seele nicht. Sie klopft an und wartet darauf, dass ihr geöffnet wird, schreibt Edith Stein. Es gibt nun zwei Weisen, wie der Mensch auf das Anklopfen der Gnade reagieren kann. Entweder öffnet er sich schon auf das erste, leiseste Geräuschchen, dann kann die Gnade ungehindert in ihn einströmen und sich in ihm ausbreiten. Oder er übergeht das Klopfen, weil entweder andere Geister ihn gefangen halten oder Lärm und Unrast in seinem Innern alles übertönen. In diesem Fall gibt die Gnade sich jedoch nicht geschlagen. Sie beginnt nun, um den Menschen zu ringen. Heimlich wie ein Dieb schleicht sie sich quasi durch die Hintertür in die Seele ein, nicht um sie auszurauben, sondern um sich in ihr auszubreiten und einen unvergleichlichen Reichtum in ihr zu wirken. Je größer so der Raum wird, den die Gnade erobert, und je wunderbarer der Reichtum, den sie in der Seele hinterlässt, umso unwahrscheinlicher wird es, dass der Mensch sich ihr auf Dauer verschließt. Denn unmerklich hat die Gnade ihn zum Guten angeregt. Wird er sich nun dieser Wirkung der Gnade plötzlich bewusst und erkennt, er den überwältigenden Reichtum, den sie in seinem Innern gewirkt hat, Wie sollte er ihr da noch ernstlich Widerstand leisten? Wer würde ein Millionenerbe ablehnen, wenn es sich plötzlich herausstellt, dass es ihm gehört? Schaut man von dieser philosophischen Skizze auf das Leben Edith Steins, dann enthüllen sich viele Ereignisse in ihm in einer viel tieferen Bedeutung. Edith Stein war kein Mensch, der auf das erste Klopfen der Gnade hin bereitwillig die Tür geöffnet hätte. Dabei gab es ein solches Klopfen in Ediths Leben durchaus. Denken wir nur an das fromme Vorbild ihrer Mutter. Doch das 14-jährige, sehr begabte, aber auch äußerst eigenwillige Mädchen hatte sich nun, wie sie selbst schreibt, als einen selbstständigen Menschen entdeckt und begonnen, sich als solcher aller Leitung durch Mutter und Geschwister zu entziehen. Ganz bewusst also und in freiem Entschluss überhört sie somit das Klopfen der Gnade und verweigert ihr in der Folgezeit den Eintritt in ihre Seele. Stattdessen verschreibt sie sich mit steigendem Eifer einem anderen Geist und sog ihn mit allen Fasern ihres Intellektes auf, bis er sie vollständig ausfüllte und beherrschte. Es war in der Zeit ihres Studiums, als sie mit glühender Hingabe und einer unbändigen Sehnsucht nach Weltbewältigung und damit nach Weltbeherrschung und Philosophie suchte. Doch das Ergebnis war am Ende Totenstille. Das Reich, dem sie sich so vollständig verschrieben hatte, ließ sie ausgebrannt und gebrochen zurück. 4 Habilitationsversuche waren gescheitert. Und das Bitterste bei all dem war, dass selbst ihr verehrter Lehrer Husserl überhaupt nicht daran dachte, sie zur Habilitation zuzulassen. Er hatte sich von vornherein dem Vorurteil gebeugt, eine Frau sei nun einmal der Zugang zur Universitätslaufbahn verwehrt. 3 Semester fruchtloser und frustrierender Arbeit als Assistentin Husserls hatten sie überdies erschöpft und ausgelaugt. An Roman Ingarten schrieb sie über diese Zeit der Demütigung: Habilitieren darf ich mich nicht, weil man doch aus Prinzip dagegen ist. Und ein Jahr später schreibt sie deutlich bitterer: Wenn Husserl sich nicht wieder daran gewöhnt, mich als Mitarbeiterin an der Sache zu behandeln, wie ich unser Verhältnis immer angesehen habe, und er in der Theorie auch, so werden wir uns eben trennen müssen. So kündigte Edith Stein schließlich die einst mit so viel Hingabe und Erwartung begonnene Assistenz bei ihrem Meister wieder auf. Ihre wissenschaftliche Karriere an der Universität war damit vorerst beendet. Zu dem beruflichen Scheitern kamen mehrere gewaltsam zerbrochene menschliche Beziehungen hinzu. 1917 fiel in Flandern der von Edith Stein so verehrte ehemalige Assistent Husserls und jetzige Privatdozent Adolf Reinach. Unter dem Eindruck des Todes dieses Freundes stürzte sie in eine tiefe Depression. Sie spricht von schweren Tagen, in denen sie zu keiner frohen Stunde fähig war, und von einem völlig gebrochenen Selbstbewusstsein. Ebenfalls 1917 zerbrach eine erste, noch scheue, aber sehr tiefe Liebesbeziehung zu dem schon erwähnten polnischen Mitstudenten Roman Ingarten. 1920/21 schließlich zerbrach eine zweite Beziehung zu dem Philosophiestudenten und Mediziner Hans Lips. Edith Stein schreibt später davon als von einem Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine Lebenskraft völlig aufgezehrt und mich aller Aktivität beraubt hat. Nach Beendigung ihrer Assistententätigkeit kehrte Edith Stein 1918 ins Elternhaus nach Breslau zurück. Sie befand sich seelisch infolge des Erlebten in einer äußerst desolaten Verfassung. In Briefen gibt sie zu, wörtlich vom Leben niedergeworfen zu sein, ja, menschlich versagt zu haben. Unmissverständlich bekennt Edith Stein hier ihr Scheitern in einem Reich, dessen Geist sie sich mit so viel aufrichtiger und glühender Hingabe seit ihrem 14. Lebensjahr verschrieben hatte. Die Lichter, die an jenem Horizont aufgegangen waren, hatten sie verlockt hohen Zielen nachzujagen. Aber sie verschwanden wie Irrlichter und ließen sie erschöpft im Dunkeln zurück. Den Ort, wo ihr unruhiges Herz zur Ruhe kommen sollte, fand sie erst in einem anderen Reich. In ihrer philosophischen Abhandlung nennt sie es das Reich der Gnade bzw. Gott selbst. Wie sie dahin gelangte, darüber verweigert sie wieder bezeichnenderweise jede Aussage. Aber im Blick auf ihre philosophische Abhandlung können wir uns doch die Frage stellen, gibt es vielleicht auch bei Edith Stein ein heimlich ungebetenes Sich-Einschleichen der Gnade, sozusagen ein Kommen durch die Hintertür, nachdem sie sie von der Vordertür abgewiesen hatte? Gibt es auch in ihr ein unerkanntes Wirken der Gnade zum Guten, dem sie folgte, ohne zu wissen, auf wen sie sich einließ? Der Blick auf Edith Steins Leben zwingt uns zu dieser Annahme. An erster Stelle ist es das religiös-ethische Vorbild der Mutter. Die junge Edith nahm zwar den Glauben ihrer Mutter nicht direkt an, aber sie betrachtete ihn doch stets mit Ehrfurcht und Bewunderung. Niemals wäre ein Wort des Spottes oder der Verachtung über ihre Lippen gekommen. So ließ sie das Bild der Frömmigkeit ihrer Mutter bereitwillig in ihre Seele eindringen. Die später sehr innig warme Frömmigkeit Edith Steins geht auf dieses Erbe ihrer Mutter zurück. Auch während ihrer Studienzeit zeigte sich Edith Stein von ungewöhnlicher Sensibilität, wenn sie dem Zeugnis echten, tiefen Glaubens begegnete. So ließ sie sich zum Beispiel anrühren von einer Frankfurter Marktfrau, die mit ihrem Korb in die Kirche kam und zu kurzem stillem Gebet niederkniete. Das war für die Atheistin, aber auch für die Jüdin Edith Stein etwas völlig Neues, denn in die Synagogen ging man nur zum Gottesdienst. Hier aber, schreibt sie, hier kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften in die menschenleere Kirche, wie zu einem vertrauten Gespräch. Das habe ich nie vergessen können. Eine andere Weise, auf die Wirkung der Gnade in ihrer Seele einzugehen, war die Bereitschaft Edith Steins, sich durch Kritik an ihrer Person korrigieren zu lassen. Wie schwer das gewöhnlich fällt, wissen wir alle sehr gut. Und gerade Edith Stein war eine überaus stolze, selbstbewusste und mit Kritik an anderen durchaus nicht zimperliche junge Frau. Dennoch ließ sie sich von der Abschiedsbemerkung eines ihr liebgewordenen Mitstudenten treffen und verändern. Er wünschte ihr beim Wechsel von der Breslauer zur Göttinger Universität, sie möge doch in Göttingen Menschen treffen, die ihr besser zusagen, denn hier sei sie doch etwas zu kritisch geworden. Ich war an gar keinen Tadel mehr gewöhnt, kommentiert Edith Stein diesen Vorfall. Zu Hause wagte mir kaum noch jemand etwas zu sagen, meine Freundinnen hingen mit Liebe und Bewunderung an mir. So lebte ich in der naiven Selbsttäuschung, dass alles an mir recht sei. Ich hatte es auch immer als mein gutes Recht angesehen, auf alles Negative, das mir auffiel, auf Schwächen, Irrtümer, Fehler anderer Menschen, schonungslos den Finger zu legen, oft in spottendem und ironischem Ton. Es gab Leute, die mich deshalb entzückend boshaft fanden. So mussten mich diese ernsten Abschiedsworte eines Mannes, den ich hochschätzte und liebte, sehr schmerzlich berühren. Ich war ihm nicht böse darum. Ich schüttelte sie auch nicht als ungerechten Vorwurf ab. Sie waren wie ein erster Weckruf, der mich nachdenklich machte. Ein Weckruf der Gnade also, den Edith Stein, da sie trotz allen Selbstbewusstseins auch aufrichtig und selbstkritisch war, nicht überhörte. Nicht zuletzt waren es jedoch Begegnungen und Erlebnisse während der Studienjahre in Göttingen und Freiburg, die sich im Nachhinein als Anregungen der Gnade enthüllten. In Göttingen stieß Edith Stein zunächst zum Kreis der Phänomenologen um den bekannten jüdischen Philosophen Edmund Husserl. Aus diesem Kreis, es waren meist Studenten ebenfalls jüdischer Herkunft, sind viele nach und nach zum Christentum konvertiert. Edith Stein blieb davon nicht unberührt. Freunde, die sie schätzte und liebte, an deren Intellektualität und philosophischer Meisterschaft sie nicht zweifeln konnte, entschieden sich für das Christentum. Als schließlich der Philosoph Max Scheler vor Studenten in Göttingen mit allem Glanz seines Geistes und seiner Sprachgewalt über Christentum und katholische Kirche redete, war sie völlig überwältigt. Wenn sie sich zu jenem Zeitpunkt auch noch nicht zum Glauben durchringen konnte, so erschloss sich ihr nun doch ein Bereich von Phänomenen, an dem sie nicht mehr blind vorbeigehen konnte. Nicht umsonst wurde uns beständig eingeschärft, dass wir alle Dinge vorurteilsfrei ins Auge fassen, alle Scheuklappen abwerfen sollten, schreibt sie. Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Menschen, mit denen ich täglich umging, zu denen ich mit Bewunderung aufblickte, lebten darin. Sie mussten zumindest eines ernsten Nachdenkens wert sein. Allerdings ging Edith Stein damals noch nicht an eine systematische Beschäftigung mit Glaubensfragen heran. Dazu war sie noch viel zu sehr von anderen Dingen ausgefüllt. Doch sie bekennt in ihrer Autobiografie, dass sie die Anregungen aus ihrer Umgebung widerstandslos in sich aufnahm und dadurch, fast ohne es zu merken, allmählich von der Gnade umgebildet wurde. Als die Studentin 1916 dann Göttingen verließ und ihrem Lehrer Husserl nach Freiburg folgte, war sie keine Atheistin mehr. Ihre Dissertation beendete sie dort mit dem Bekenntnis, dass es Gott und so etwas wie ein religiöses Bewusstsein geben müsse und dass es wert sei, dasselbe zu erforschen. Aber Edith Stein kann sich dennoch nicht entscheiden, den Glauben anzunehmen und sich mit ihrer ganzen Person der Gnade bzw. Gott anzuvertrauen. In den folgenden Jahren streckt sie sich aber in einem zähen inneren Ringen der Gnade entgegen. Andeutungen in ihren Briefen geben uns eine Ahnung davon. Doch immer noch gelingt es ihr nicht, in das Reich der Gnade zu Gott vorzustoßen. Nur noch eine hauchdünne Decke trennt sie von ihm und doch kann sie ihn nicht erobern. Edith Stein steht hier an der äußersten Grenze. Sie will glauben, sie sehnt sich glühend danach, ihre Seele in Gott zu bergen und doch kann sie es nicht. Was ist der Grund? In ihrer philosophischen Abhandlung schreibt sie, dass der Mensch die Gnade nur ergreifen kann, sofern die Gnade ihn ergreift. Genau das aber, das Ergriffenwerden durch die Gnade, hatte sich offensichtlich in Ediths Leben noch nicht ereignet. Dennoch kann man sagen, dass die Gnade schon ihre Hand nach ihr ausgestreckt hatte, um sie für jenes endgültige Ergriffenwerden vorzubereiten. Das geschah in den schon geschilderten Erfahrungen des Scheiterns, des vergeblichen Mühens um berufliches Vorankommen, des fruchtlosen Arbeitens, der Demütigungen und der unerwiderten Liebe. Edith Stein hat den Griff der Gnade nach ihrer Seele in diesen Vorkommnissen deutlich verspürt und sie deshalb schon 1918 in einem Brief an Roman Ingarden nicht mehr als Unglück, sondern als Wiedergeburt und wertvollsten Besitz bezeichnet, von dem sie sich nie mehr lossagen will. Doch erst 1921 ereignete sich der endgültige Durchbruch. An einem Sommerabend blieb Edith Stein allein im Haus ihrer Freundin Hedwig Konrad Martius in Bergzabern zurück. Sie griff nach dem Bücherschrank, die Autobiografie der spanischen Karmelitin Teresa von Avila fand sie und sie begann sofort zu lesen. Sie war gefesselt und las die ganze Nacht hindurch. Als sie am Morgen das Buch beiseite legte, hatte sie sich zutiefst verwandelt. Worum sie jahrelang bis zur äußersten Erschöpfung gekämpft hatte, war ihr in dieser Nacht mühelos geschenkt worden, die Gnade, Gott selbst. Und noch in derselben Nacht fällte sie die drei Grundentscheidungen ihres Lebens: Christin zu werden, Katholikin zu werden und Karmelitin zu werden. Was war in jener Nacht in Bergzabern geschehen, als die Gnade die Suchende endlich ergriff? Diese Frage wird oft gestellt. Auch wir können sie hier nur tastend beantworten. Ein Brief an Roman Ingarten hilft uns jedoch auf die Spur. Es sei, so schreibt sie, ein starker Arm gewesen, der sie, die in der Gefahr war zu ertrinken und der schon das dunkle, kalte Wellengrab vor der Seele stand, in jener Nacht wunderbar ergriffen und an sichere Ufer getragen habe. Genau diese Erfahrung bildet auch den Mittelpunkt der Autobiografie Teresas von Avila, jenes Buches also, das Edith Stein in der Nacht in Bergzabern gelesen hatte. Teresa war 1533 18-jährig in den Karmeliterorden eingetreten. Nach anfänglichem Eifer glitt sie bald in ein oberflächliches, laues Ordensleben ab, das ihr andererseits wiederum schwere Gewissensnöte verursachte. So geriet die junge Karmelitin in einen qualvollen Zwiespalt, der über 20 Jahre dauerte und dessen Folge heftige seelische Kämpfe waren. Ich verlangte nach Leben, gesteht sie, denn ich sah wohl ein, dass ich nicht lebte, sondern mit einer Art Todesschatten rang. Aber ich fand niemanden, der mir das Leben gegeben hätte, und ich selbst konnte es mir nicht geben. Auch Teresa stand demnach vor dem Abgrund der Verzweiflung, der sich auftut, wo Menschen sich von Gott getrennt haben. Auch sie fühlte die Ohnmacht, sich nicht selbst aus ihrer Situation befreien zu können. Da griff auch nach ihr in einem Augenblick der starke Arm der Gnade und riss sie vom Abgrund zurück. Das geschah in der Karwoche 1555. Teresa, sie war inzwischen 40 Jahre alt, betrat das Oratorium und fand sich unerwartet vor einem Bild wieder, das Jesus ganz mit Wunden bedeckt an der Geißelsäule zeigte. Es traf sie wie ein Blitz. In einem Augenblick tiefster Erschütterung begriff sie, was Jesus für uns Menschen getan und gelitten hat. Und im Bewusstsein ihrer Undankbarkeit warf sie sich vor ihm nieder und bat unter Tränen um ihre Bekehrung. Die Teresa, die sich aus diesem Gebet erhob, war eine andere geworden, wie auch Edith Stein, die nach der durchlesenen Nacht in Bergzabern um die Taufe bat, eine andere geworden war. Den Umsturz hatte in beider Leben nach langem Ringen und Wandern durch Verzweiflung eine lebendige Begegnung mit Christus herbeigeführt. Beide können nicht in Worte fassen, was im Einzelnen geschah. Doch das eine lassen beide erkennen. Es war jedes Mal eine Begegnung mit Christus, dem Leidenden und Gekreuzigten. Und jedes Mal fanden bis zur Verzweiflung leidende Menschen gerade darin Befreiung und Geborgenheit. Bei Teresa war es der Anblick Jesu an der Geißelsäule, der ihr diese Erfahrung vermittelte. Bei Edith Stein der Anblick ihrer Freundin Anna Reinach, die nach dem frühen Tod ihres Mannes 1917 auf dem Schlachtfeld Halt gefunden hatte im Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten. Es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt, bekennt Edith Stein im Blick auf die Begegnung mit der jungen Witwe. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach, das Judentum verblasste und Christus aufstrahlte, Christus im Geheimnis des Kreuzes. Wie jede aufrichtige Bekehrung, so hatte auch die Edith Steins einschneidende Folgen für ihr Leben. In den zurückliegenden Jahren musste Edith Stein unter bitteren Erfahrungen lernen, dass die Philosophie, so faszinierend und erfüllend sie auch sein mag, nicht das ist, was ein Menschenleben mit letztem Sinn erfüllt und erst recht nicht das, was es verdient, ihm ein Leben zu opfern. Sie wird später in ihrer Habilitationsschrift Endliches und ewiges Sein dies so ausdrücken: Das schlussfolgernde Denken prägt scharfe Begriffe, aber auch die vermögen den Unfasslichen nicht zu fassen. Ja, sie rücken ihn in die Ferne, die allem Begrifflichen eigen ist. Mehr als der Weg des philosophischen Erkennens gibt uns der Weg des Glaubens, den Gott der persönlichen Nähe, den Liebenden und Erbarmenden und eine Gewissheit, wie sie keiner natürlichen Erkenntnis eigen ist. Allein diese Wahrheit verdient es, dass man ihr bzw. ihm, Gott, das ganze Leben opfert. Und diese Wahrheit ist es, der sie in Bergzabern begegnet ist. Sie hat für Edith Stein ein Gesicht, und dieses Gesicht ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Diese Erkenntnis macht Edith Stein unsagbar froh. Was es bedeutet, von Gott für ewig angenommen zu sein, das lässt sich in Worte nicht aussprechen, schreibt sie an Roman Ingarden. Zugleich aber wächst im Verlauf der folgenden Jahre und insbesondere unter dem Eindruck des heraufziehenden Nationalsozialismus die Ahnung, dass das Lebensopfer womöglich nicht nur geistig von ihr gefordert ist. Am 14. September 1939 spricht sie dann, noch ganz unter dem Schock des gerade ausgebrochenen Zweiten Weltkrieges, in einem Vortrag zu ihren Mitschwestern in Köln: Darum blickt uns der Heiland heute ernst und prüfend an und fragt jede einzelne von uns: Willst du dem Gekreuzigten die Treue halten? Überlege es wohl, die Welt steht in Flammen. Wenn du dich für Christus entscheidest, so kann es dein Leben kosten. Damit sind wir nun an dem entscheidenden Punkt angekommen, von dem aus alle weiteren Lebensentscheidungen Edith Steins nach ihrer Taufe nur als eine einzige logische Konsequenz erscheinen. Und zwar auch solche, mit denen wir uns heute schwer tun. Da ist zunächst die Entscheidung für den Karmel. Edith Stein ist nicht vor den Nationalsozialisten in den Karmel geflohen. Hätte sie das beabsichtigt, wäre sie ausgewandert wie auch andere ihrer Geschwister. Ein entsprechendes Angebot für Südamerika besaß sie schon. Nein, Edith Stein hatte schon in der Nacht in Bergzabern die Entscheidung für den Orden Teresas von Avila getroffen. Und zwar mit einem eindeutigen Motiv. Sie formuliert es in einem Brief an eine Speyerer Schülerin, Anneliese Lichtenberger, auf das Wesentliche konzentriert so: Es ist ein Grundgedanke allen Ordenslebens, vor allem aber des Karmellebens, durch freiwilliges und freudiges Leiden für die Sünder einzutreten und so an der Erlösung der Menschheit mitzuarbeiten. Das gleiche Motiv gibt sie an, als ihr beim Eintritt in den Kölner Karmel entgegengehalten wird, dass sie außerhalb des Klosters als gebildete Frau in der philosophischen und kirchlichen Öffentlichkeit noch eine bedeutende Rolle spielen könnte. Sie erwidert daraufhin einfach: Nicht die menschliche Tätigkeit kann uns helfen, sondern das Leiden Christi. Daran Anteil zu haben, ist mein Verlangen. Die zweite große Entscheidung ihres Lebens liegt dann in derselben Linie. Sie nimmt den auf sie zukommenden gewaltsamen Tod bewusst und entschieden als Stellvertretung und Sühne an. Stellvertretung und Sühne, oder in den Worten Edith Steins: durch freiwilliges und freudiges Leiden für die Sünder einzutreten. Das sind heute keine allzu gängigen theologischen Begriffe, geschweige denn verstandene religiöse Lebensmuster mehr. Wenn wir ehrlich sind, verbreiten sie nicht eher Verlegenheit, wenn nicht gar Angst vor krankhafter Frömmigkeit? Und das vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Denn ein Leben auf dieser Basis ist wirklich eine Gratwanderung. Darum weiß auch Edith Stein. Dennoch bleibt es schlichte Tatsache, dass Edith Stein seit ihrer Konversion entschieden aus dem Gedanken der Sühne lebte und ihren Tod daraus bestand. Es ist keine Phrase mehr und schon gar keine Pathologie, wenn ein Mensch mit dem sicheren Tod vor Augen aus einem Konzentrationslager Hitlers schreibt: Ich bin mit allem zufrieden. Eine Scientia Crucis kann man nur gewinnen, wenn man das Kreuz gründlich zu spüren bekommt. Davon war ich vom ersten Augenblick an überzeugt und habe von Herzen gesagt: Ave Crux Spes Unica. So also Edith Stein aus dem Lager Westerbork. Es ist hier in diesem Vortrag jetzt sicher nicht der Ort für theologische Ausführungen zum Problem von Stellvertretung und Sühne. Doch wir sind es Edith Stein schuldig, denke ich, wenigstens einmal die Richtung anzudeuten, in der wir sie mit ihrer zentralen Lebensentscheidung verstehen können. Ich möchte dies mit einem kurzen Blick auf das Alte Testament tun. Späte Autoren des Alten Testamentes aus dem 5. 4. Jahrhundert vor Christus machten sich Gedanken darüber, was die Idealgestalt des von Gott gesandten Heilsmittlers des Messias also auszeichne. Ihre Erkenntnis trugen sie in die schon vorhandenen Darstellungen großer alttestamentlicher Persönlichkeiten ein, wie zum Beispiel Mose, Jeremia, Ezechiel und andere. Mose zum Beispiel schilderten sie folgendermaßen: 40 Jahre führte er sein Volk durch die Wüste von Ägypten ins Land Kanaan. Es war ein undankbarer, störrischer und revoltierender Haufen, den Gott ihm da anvertraut hatte. Mehrmals hätten die Israeliten ihn beinahe umgebracht und oft genug musste er zu Gott schreien, er könne die Last dieses Volkes keinen Schritt mehr weitertragen. Kein Wunder, dass er sich glühend wie kein anderer danach sehnte, endlich das verheißene Land betreten und darin zur Ruhe kommen zu dürfen. Aber ausgerechnet ihm verweigert Gott den Einzug ins verheißene Land. Er muss in der Wüste zurückbleiben und dort sterben, zusammen mit denen, die sich gegen Gott und gegen ihn, Mose, aufgelehnt hatten, als ein Todgeweihter unter Todgeweihten. Warum? Damit auch sie eine Zukunft haben. Der Unschuldige, der mit den Schuldigen das Gericht erleidet und mit ihnen stirbt, ist ja auf Gottes Befehl unter ihnen geblieben. Der alttestamentliche Autor bringt damit, noch sehr verhalten, aber doch deutlich, eine Hoffnung zum Ausdruck, die im Licht des Neuen Testamentes ihre volle Bestätigung fand. Gott hat auch die Verlorenen, die, die menschlich gesehen aus eigener Schuld am Ende sind, ja selbst die Toten, nicht aufgegeben. In seinem Mittler, im Alten Testament, sind es die Propheten, im Neuen Testament ist es Jesus Christus. In seinem Mittler ist er unter ihnen geblieben, in ihm hat er ihre Dunkelheit und Verzweiflung geteilt und in ihm hat er ihr Sterben miterlitten, um ihnen so auch in der äußersten Ferne noch einen Weg zu sich, ihrem Gott, offen zu halten. Doch dazu braucht es eben einerseits eine Berufung durch Gott und andererseits die Bereitschaft eines menschlichen Mittlers, dazu Ja zu sagen. Bedenken wir nun, dass Edith Stein selbst Jüdin war, die das Alte wie das Neue Testament bestens kannte. Sollte es da nicht naheliegen, dass sie ihre stellvertretend sühnende Lebenshingabe zunächst im Orden und später im Tod genau in jenem biblischen Sinne verstand? Bei ihrer Verhaftung sagt sie jedenfalls zu Rosa: Komm, wir gehen für unser Volk. Und als ein Wachbeamter im Lager Westerbork ihr anbot, sich bei der Militärpolizei für ihre Freilassung einzusetzen, antwortet sie entschieden: Tun Sie das nicht. Wenn ich nicht das Los meiner Schwestern und Brüder teilen darf, ist mein Leben wie zerstört. Edith Stein ist also bewusst, wie Mose, Jeremia, Ezechiel und natürlich wie in erster Linie Jesus für und mit ihrem Volk gegangen in die Wüste der Konzentrationslager. Und sie teilte dort mit ihm sein furchtbares Sterben in den Gaskammern. Warum? Gleichfalls, um in ihrer Person Gott in dieses Grauen hineinzutragen, Gott, der durch sein Mitsein und Mitleiden jedes Grauen von Grund auf verwandelt. Schauen wir nun am Ende noch einmal kurz zurück. Edith Stein ist einen langen Weg gegangen. Von der selbstbewussten jungen Frau, die im Namen intellektueller Aufrichtigkeit ihren von der Mutter überkommenen, aber nie verinnerlichten jüdischen Glauben bewusst und entschieden abwarf, bis hin zur ebenso entschiedenen Christin und Karmelitin, die schließlich bereit war, Jesus bedingungslos nachzufolgen, wohin er sie auch führen würde. Als Heilige unseres Jahrhunderts und als Patronin Europas kann Edith Stein, denke ich, den Menschen unserer Zeit und unseres Kulturkreises gerade darin Wegweisung sein. Denn dass so viele Menschen heute den ihnen überlieferten Glauben still und heimlich versickern lassen oder auch bewusst abwerfen, liegt sicher unter anderem, nicht allein, aber unter anderem daran, dass sie von einem halbherzigen, lauen und satten Glauben nicht mehr entzündet werden. Sie sehnen sich nach einem aufrichtigen, lebendigen und glühenden Glauben und nach ebenso glühenden Zeugen. Sie wollen so glauben, dass es sich lohnt, dafür sein Leben hinzugeben. In Edith Stein finden Sie darin eine Gefährtin. Denn es ist wahr, was Edith Stein einmal in einem Vortrag sagte: Es ist ein weiter Weg von der Selbstzufriedenheit eines guten Katholiken, der seine Pflichten erfüllt, eine gute Zeitung liest, richtig wählt und so weiter, bis zu einem Leben an Gottes Hand in der Einfalt des Kindes und der Demut des Zöllners. Aber wer ihn einmal gegangen ist, wird ihn nicht wieder zurückgehen.
Ja, danke schön, Schwester Theresia, für Ihre Gedanken zum Thema In der Tiefe eine Hand, die ergreift. Edith Steins Weg von Atheismus und Verzweiflung zu einem Leben an der Hand Gottes. Wir hören jetzt ein wenig Musik. Die Dominikanerin und Referentin am Institut für Neuevangelisierung in Augsburg, Schwester Dr. Theresia Mende, hat uns von Edith Steins Weg von Atheismus und Verzweiflung zu einem Leben an der Hand Gottes erzählt in dieser Spiritualitätssendung. Und Frau Pross begrüße ich nun als erstes. Sie ruft uns aus Gifhorn an. Grüße Sie, Frau Pross.
Ja, grüß Gott. Schwester Theresia, vielen Dank.
Ja, ich hab Gott.
Ich habe das Radio eingeschaltet und habe gedacht, die Stimme kennst du doch. Ja, und ja. Ihr Vortrag war super klasse. Ich habe das auch so empfunden, dass die Menschen heute, die meisten Gläubigen, die lesen Zeitung und machen alle Sachen, die andere auch machen. Aber wenn man von der Edith Stein das hört, das ist sehr ergreifend. Also Sie haben das sehr, sehr gut gemacht und ich bedanke mich ganz herzlich.
Danke Ihnen auch,
Frau Post. Danke, Frau Post, für Ihren Anrufen. Alles Gute nach Gifhorn. Schwester Theresia, genau, das Frau Post sprach das schon an. Also für Edith Stein war das Finden zu dem Glauben an Jesus Christus wirklich etwas Umstürzendes. Da konnte sie eigentlich nicht so weiterleben wie vorher.
Ja, so war es. Sie hat lange danach gesucht und als sie dann endlich zum Glauben gefunden hat, da war es für sie so umwerfend, dass sie am nächsten Morgen, so heißt es in den Schriften, zu dem Pfarrer in Bad Bergzabern ging und sagte, ich möchte getauft werden. Also kein langes Zögern mehr, dann hat sie sofort gesagt, ich muss mein Leben ihm total schenken.
Und zwar nicht nur in der Taufe, sondern man hat sich dann auch, man hat es gespürt dann in allem, was dann danach passierte.
Ja, in allen Lebensentscheidungen. Die Entscheidung für den Orden war von dem Augenblick an klar, es muss der Karmeliterorden sein, weil dort der Gedanke der stellvertretenden Sühne eine große Rolle spielt. Mhm. Und natürlich dann die Konsequenz am Ende ihres Lebens.
Mhm. Sie haben ja schon gesagt, wir wissen nicht ganz viel, was passiert ist in diesem Moment der Gnade, den sie später dann, wo sie ein wenig von weitergegeben hat an Freunde. Aber jetzt so die Folge für uns daraus. Sie hat gesagt, es ist die Gnade, die sie am Ende zu Gott gezogen hat. Also sie alleine konnte aus eigener Kraft nicht dorthin kommen. Wenn wir in der Dunkelheit sind, selber oder von anderen wissen, dass sie irgendwie ihnen der Weg zu Gott wie versperrt erscheint, ist es dann am Ende die Bitte um diese Gnade, das Gebet, was das Gebot der Stunde ist?
Ja, ich denke, dass wir gerade durch das Gebet Menschen tragen können, die so verzweifelt ringen, sich ausstrecken nach Gott. Oft wissen sie es nicht, dass es Gott selber ist, nachdem sie sich ausstrecken. Sie suchen Glück, sie suchen Erfüllung. Es ist aber letztlich doch ein sich ausstrecken nach Gott, nach der letzten Erfüllung ihres Lebens. Und da können wir mit Worten ebenso wenig tun wie diese Menschen selbst. Da können wir einfach nur um die Gnade bitten. Und Edith Stein ist ja überzeugt, und der Überzeugung bin ich auch, dass Gott keinem Menschen die Gnade verweigert. Allerdings den Zeitpunkt, wann der Mensch reif ist, für die Gnade ergriffen zu werden, diesen Zeitpunkt bestimmt Gott. Den können wir nicht herbeizwingen.
Und mit dabei waren auch noch die authentischen Glaubenszeugen, die auf dem Lebensweg von Edith Stein standen. Vielen Dank Ihnen, Schwester Theresia, dass Sie uns von Edith Stein noch etwas so den Blick geschärft haben für diesen Moment Ihrer Umkehr und den Weg dahin. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Mitschnitt von dieser Sendung bestellen möchten, vielleicht kennen Sie jemanden, dessen Patronin Edith Stein ist zum Beispiel, oder jemanden, der vielleicht auch ringt, dann können Sie eine CD bestellen unter 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. Das ist die Nummer des CD-Dienstes von Radio Horeb. Nochmals ein Dankeschön an Schwester Theresia Mende. Alles Gute Ihnen nach Augsburg und ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag.